dieser Zustand je erreichen lässt, der eben doch eher ein Spleen von Utopisten ist. Vorläufig jedenfalls gilt, der Mensch bleibt ein trostbedürftiges Mängelwesen und nicht einmal die großmäuligen Versprechungen der Wissenschaft oder der chemischen Alchemisten, uns durch eine kleine Drehung im Gehirn oder durch eine schmackhafte Pille zu lebenslang glücklichen Menschen zu machen, können uns darüber hinwegtrösten. Selbst die kürzlich entwickelten und uns zur Verzweiflung treibenden Algorithmen, die unsere Wünsche angeblich besser kennen als wir selber, sind nicht oder noch nicht in der Lage, unsere seelischen Leiden zum Verschwinden zu bringen, das heißt unser Trostbedürfnis zu schmälern. Den Menschen, heißt es bei dem unvergleichlichen Georg Simmel, ist im Großen und Ganzen nicht zu helfen. Darum hat er die wundervolle Kategorie des Trostes ausgebildet, der ihm nicht nur aus den Worten kommt, wie Menschen sie zu diesem Zwecke sprechen, sondern den er aus hunderterlei Gegebenheiten der Welt zieht. Und, fügen wir hinzu, natürlich auch aus den großen Gedichten. Die Dichter wissen das. Oder sie wussten es. Oder besser, sie ahnen, dass sich an unserer generellen Disposition nicht viel geändert hat. Der Instinkt, die Ahnung, die Einbildungskraft gehen der tendenziell terroristischen, auf jeden Fall rechthaberischen Vernunft immer voraus. Und sie bleiben zurück, wenn die Rationalität sich erschöpft hat. Wie konnte das nur im Namen der Vernunft passieren, sagt der allgemeine Menschenverstand, wenn ein großes Unglück berichtet wird. Vernunft will siegen. Deshalb spricht sie, wie früher die Kanzel, mit einer Stimme. Die Dichter lassen immerhin zu oder stören sich nicht daran, dass noch einer oder mehrere mitsprechen, wenn sie sprechen. Die Stimme des Dichters ist und ist nicht die seine, heißt es bei Octavio Paz. Wie heißt, wer ist es, der meine Rede unterbricht und mich Dinge sagen lässt, die ich gar nicht sagen wollte? Der Mensch weiß nicht, was er ist, fasst der von mir, wie Sie schon gemerkt haben, verehrte Hans Blumenberg, seine Beschreibung des Menschen zusammen. Der Mensch weiß nicht, was er ist. Er weiß nicht, was er denkt. Er weiß nicht, was er weiß. Wie sollte da verwunderlich sein, dass er auch oft nicht weiß, was er tut? Und weshalb sollte er wissen, was er kann? Wir wissen also nicht, wie die großen Gedichte entstanden sind. Aber wir wollen uns nicht in der Philosophie verlieren, von der Saint-Jean Peirce in seiner Nobelrede gesagt hat, wenn die Philosophen selber die Schwelle der Metaphysik verlassen, dann geschieht es, dass der Dichter dort den Metaphysiker ablöst. Und dann ist es die Poesie, nicht die Philosophie, die sich als die wahre Tochter des Staunens offenbart, nach dem Ausdruck jenes alten Philosophen, dem sie so verdächtig war. Hätte Rudolf Borchardt dem Dichter der französischen Antillen zugestimmt? Borchardt, der einige der gewaltigsten Verteidigungen des Dichterischen geschrieben hat, war in Deutschland einer der letzten, die das Erlernen des Gedichteschreibens rundweg als Unsinn bezeichnet hat. Als Dozent eines Creative Writing Kurses, wie sie heute an allen amerikanischen Colleges auch für Poesie angeboten werden, war er ungeeignet. Es gibt so wenig wie eine Technik der Poesie, eine Dichtkunst. Poesie ist durchaus keine Kunst, schrieb er, in der Begabte durch Übung und Schulung und Arbeit an sich selbst es zu etwas bringen könnten. Denn, meine Damen und Herren, heißt es bei ihm, für alles kann eine dichterische Laufbahn sich innerhalb ihrer Dauer Behelfe schaffen, jedes Ungeschick überwinden lernen oder schließlich in ein heroisches Ungeschick gewandelt, erträglich und ehrwürdig machen. Nur jenes eine und erste, jenes primäre nicht ersetzen, was für die Herausbildung eines Dichterischen unentbehrlich ist als dichterische Begabung. Die vor aller Geburt liegende, die untradierbare, die unvererbliche, die aus dem Schoße des Wesenhaften stammende, zugeschnittene und umrissene Wesenhaftigkeit, die vorbefruchtet in die Welt tritt, die Welt antizipiert, in sich trägt, die Welt oder eine Welt, und der man, wie Goethe sagt, so gut verwehren kann, diese Welt hervorzubringen, wie dem Seidenwurm verbieten zu spinnen. Nun, von dieser extremen und in manchem Sinne auch verrückten Position aus lässt sich nicht leicht wieder zurückfinden in die Sphäre des Machbaren. Aber auch die Menschen, die die Borchardtsche Utopie gehört haben, wollen von der Poesie nicht lassen. Gerade die tendenzielle Unerreichbarkeit des Vollkommenen lässt die Dichter nicht ruhen. Ich staune immer, notiert zum Beispiel Fernando Pessoa, wenn ich irgendetwas zu Ende bringe. Ich staune und bin deprimiert. Mein Sinn für Vollkommenheit müsste mich daran hindern, irgendetwas zu Ende zu bringen. Er müsste mich sogar daran hindern, irgendetwas in Angriff zu nehmen. Selbst Gottfried Benn, der gesagt hat, ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten. Ein Gedicht wird gemacht, weiß nicht, selbst Benn weiß nicht, wie nach 30 bis 50 Jahren Askese, Leiden und Kampf die 6 vollkommenen Gedichte entstanden sind, die als Ernte eines Lebens gelten dürfen. Deshalb sagt er, was auch Borchardt vielleicht etwas pathetischer hätte sagen können, das Gedicht ist schon fertig, ehe es begonnen hat. Oder das Gedicht kann gar nicht anders lauten, als es eben lautet, wenn es fertig ist. Oder ein Gedicht ist wie das Schiff der Phäaken, von dem Homer erzählt, dass es ohne Steuermann geradeaus in den Hafen fährt. Apropos Homer, von Leopardi ist der schöne Satz überliefert: Alles ist vollkommener geworden seit Homer, nur nicht die Dichtung. Mit anderen Worten, das Gedicht wird dem Autor zuteil. Es wird ihm unverhofft geschenkt. So hat es jedenfalls Giuseppe Ungaretti, der wie Kafafis und Jabez in Alexandria geborene italienische Dichter, ausgedrückt. Die Poesie ist also wirklich ein Geschenk, wie im Allgemeinen angenommen wird. Oder noch besser, sie ist die Frucht eines Augenblicks der Gnade, dem häufig, vor allem in den alten Kultursprachen, ein geduldiges und oft verzweifeltes Bitten vorangegangen ist, nämlich die 30 bis 50 Jahre Askese, von der Ben gesprochen hat. Sieht man von einigen exzentrischen Positionen des Expressionismus, von Dada und dem Futurismus ab, bleiben die Ursprünge des Dichterischen weiterhin in einer Sphäre, die sich nur schwer beschreiben lässt. Die Quelle selber, aus der die klarsten Wasser sprudeln, bleibt im Dunkeln verborgen. Marinetti, der Chefideologe des Futurismus, der die bürgerliche Wortsymphonie mit ihren harmonischen Schwankungen und beruhigenden Kadenzen höhnisch verabschiedete, wollte in der Dichtung alle brutalen Töne gebrauchen, alle ausdrucksvollen Schreie des heftigen Lebens, das uns umkreist, Aber auch er brauchte die Intuition, um den Widerstand zu brechen, wie es heißt, den unser menschliches Fleisch vom Metall der Motoren trennt. Mit Worten war da, wie man sich vorstellen kann, wenig auszurichten. Wir sind noch keine Autos geworden. Es ist ja auch Gottlob nicht so weit gekommen, sodass ein Landsmann, Eugenio Montale, bei der Entgegennahme des Nobelpreises trocken zur Kenntnis geben konnte: Ich bin hier, weil ich Gedichte geschrieben habe, ein ganz und gar unnützes, aber kaum je schädliches Erzeugnis. Und das ist eine seiner vornehmsten Auszeichnungen. Es ist dies aber nicht die einzige. Ist doch das Dichten ein Schöpfungsakt oder aber eine immer wieder auftretende, unheilbare Krankheit? Zum Glück ist Dichtung keine Ware. Sie ist eine Erscheinung, von der man herzlich wenig weiß. Er, Montale, fragt aber auch, einige Jahrzehnte nach der erregten Beschleunigungssehnsucht der Futuristen, als sich die Welt nach den beiden großen Kriegen tatsächlich fundamental geändert hatte, was für einen Platz kann nun in dieser Landschaft des hysterischen Exhibitionismus die diskreteste aller Künste, die Dichtung, noch einnehmen? Die sogenannte lyrische Dichtung ist das Werk, die Frucht der Einsamkeit und der Sammlung. Damit will ich meinen Rundgang schließen. Wir wissen nichts vom Gedicht, sagt Gerhard Falkner. Am Anfang weiß nichts in uns, was das Gedicht bereithält, heißt es bei Dos Grünbein. Ein Gedicht schreiben ist noch kein Akt des Willens. Was ein Gedicht gelingen lässt, ist keine Sache des Willens, notiert Philip Larkin. Von dem, was ich geschrieben habe, wusste ich wenig, bis ich es geschrieben hatte, notiert Robert Creeley. Der großartige Benjamin Perret formulierte: Es wird die Aufgabe künftiger Generationen sein, die Synthese von Vernunft und Poesie zu finden. Der Anfang, die eine Zeile, die paar Worte, das Fragment, an dem man hängen bleibt, das Bild, es bleibt jedes Mal ein Mysterium, sagt C.S. Notebohm. Und Dylan Thomas weiß, kein Dichter würde intensiv der komplizierten Kunst des Dichtens nachgehen, hoffte er nicht, dass sich plötzlich der Zufall der Magie ereignen werde. Oder eben mit der Feststellung von Octavio Paz: Wenn man den Dichtern glauben darf, gibt es im Augenblick des Ausdrucks immer eine unvermeidliche und unerwartete Mitwirkung. Die Stimme des Dichters ist und ist nicht die seine. Wie heißt, wer ist es, der meine Rede unterbricht und mich Dinge sagen lässt, die ich gar nicht sagen wollte? Für Paz ist die Inspiration also eine Manifestation der konstitutiven Andersheit des Menschen. Sie ist weder in unserem Inneren zu finden, noch hinter uns wie etwas, das plötzlich aus dem Schlamm der Vergangenheit auftaucht, sondern sie ist uns sozusagen voraus, ist etwas oder besser jemand, der uns einlädt, wir selbst zu sein. Und dieser jemand ist unser Sein selbst. Ich möchte schließen mit einem Hinweis auf den schon erwähnten Essay zur Anthropologie des Gedichts und zum Ärgernis seiner Schönheit von Peter von Matt, den ich für den subtilsten Versuch halte, dem Ereignis des Gedichts auf die Schliche zu kommen. Er schreibt: Wenn aber das Gedicht ein anthropologisches Ereignis ist und nicht nur eine zeitweilige Praxis, wenn es mehr ist als die vorübergehende Kulturtechnik eines, zweier Jahrhunderte, dann stellt sich die Frage, womit sein Wille, schön zu sein, anthropologisch zusammenhängt. Die Antwort ist einfach und unergründlich. Hinter dem Gedicht steht der Stachel einer einzigen Idee, der Vollkommenheit. Diese paradiesische Vorstellung, die in der geringen Lebenszeit verwirklicht werden muss, aber in der Regel nicht verwirklicht werden kann, ist das ausgesprochene oder verborgene Zentrum des Gedichts. Es versucht, das Akute, das Plötzliche, die Sekunde der Vollkommenheit in Dauer zu verwandeln. Dass die Dichter dieser Idee der unerreichbaren Vollkommenheit näher kommen als andere Schriftsteller, hat die Geschichte der Poesie von den Anfängen bis heute unter Beweis gestellt. Damit ist das Elend nicht aus der Welt geschafft, aber durch die Differenz zwischen dem Möglichen und dem Tatsächlichen, wie sie große Poesie immer deutlich macht, wird sichtbar, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Oder mit den Worten des Dichters Lars Gustafsson: Wir fangen noch einmal an, wir geben nicht auf.
Vielen herzlichen Dank. Das ist das, was mir zu sagen bleibt am Ende dieses Vortrags, auch im Namen von Ursula Heusgen, lieber Michael Krüger, für den wunderbaren und wunderbar grundlegenden Vortrag. Es wurde innerlich sehr viel geklatscht, habe ich gehört. Gerade an den Stellen auch, an denen Sie etwas polemisch nachgewürzt haben, poetisch-polemisch nachgewürzt haben. Ich glaube, da haben Sie vielen hier aus dem Herzen gesprochen, aber wir hätten ebenso nicht sprechen können. Also auch insofern in gewisser Weise eine kleine Epiphanie, für die wir zu danken haben. Das Lyrikkabinett ist ja ein Ort, wie Sie sagten, das eine hermeneutische Hilfsanstalt ist, wenn es um Poesie geht, aber eben nur eine Hilfsanstalt. Wir können eben nur ein Forum bieten, ein Podium und die Tür offen halten und müssen eben auch darauf warten, dass jemand durch die Tür kommt, und umso schöner, wenn es Michael Krüger ist, um uns eine solche Rede zu halten, die Sie jetzt alle nachlesen wollen, wie ich glaube. Diese Rede ist im Druck. Der gute Herr Pfäfflin sitzt jetzt, während wir hier zusammen sind, in Marbach und bringt sie in eine schöne Form, aber es kann noch ein bisschen dauern, was nicht an Herrn Pfäfflin liegt, sondern eher an uns. Sie haben also die Möglichkeit, sich in diese Listen einzutragen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Dann schicken wir Ihnen diese Rede gerne zu, sobald sie ganz frisch gedruckt vorliegt. Vielen herzlichen Dank, lieber Frieder von Ammon. Auch wir machen weiter, das ist schon entschieden. Am 5. März wird Ulrike Dresner die nächste Münchner Rede zur Poesie halten. Vielen Dank an die Eleonora Schamberger Stiftung für die Unterstützung. Und nochmal vielen Dank, lieber Michael Krüger, für die Freundschaft zum Lyrikkabinett, für die wir sehr, sehr herzlich danken. Ihnen vielen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal könnte der 6. Oktober sein, nächsten Montag. Da wird Jerome Rosenberg hier sein. Eine seltene Gelegenheit, ihn zu hören. Das nächste Mal könnte auch der 20. Oktober sein. Da ist Michael Krüger noch einmal da mit Federico Italiano und wird die italienische Anthologie Erschließung des Lichts vorstellen. Also dazu sind Sie herzlich eingeladen, und Sie sind herzlich eingeladen zu einem schönen Glas Wein, das wir Ihnen hier noch anbieten. Dann können wir noch ein bisschen zusammenbleiben und miteinander sprechen. Nochmals ganz herzlichen Dank, Michael Krüger.